dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Willkommen, liebe Ketzerinnen, willkommen, liebe Ketzer. Wir starten in eine kleine Serie. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und das Besondere ist, wir stellen diesmal nicht die Religionen und speziell das Christentum an den Pranger, sondern wir sagen, was wir denn selber vorschlagen und wie unsere eigene Weltsicht ist, solange es also auf den Atheismus und diese ganze Themen bezogen ist. Und jetzt gibt es ja diesen neuen Begriff des neuen Atheismus in Abgrenzung zum klassischen Atheismus. Und der, wenn man fragt jetzt, was ist ein Atheist, dann wird immer gefragt, ja, ein Atheist glaubt eben nicht an Götter. Oder er bestreitet den Theismus und dann kann man dann da sehr viel noch drüber erzählen und so, aber das ist praktisch die Kurzform. Ne? Es gibt die Atheisten und die Theisten, aber der neue Atheismus fügt dem etwas hinzu. Er baut es aus zu einer Weltanschauung, die ja der Atheismus eigentlich nicht ist. Der Atheismus ist nur eine Negierung und keine Weltanschauung, aber der neue Atheismus ist eine Weltanschauung und sie besteht aus Säkularismus, Naturalismus und Scientismus. Und das sind also vielleicht die verschiedenen Teile, die wir jetzt mal produzieren können. Und heute wäre ich dann beim Säkularismus und ich kann euch kurz erklären, was darunter verstanden wird normalerweise. Und zwar, der Säkularismus behauptet oder befürwortet eine Trennung von Kirche und Staat und eben eine Gesellschaft, die frei von religiösem Einfluss auf die Politik und auf das öffentliche Leben ist. Und das ist also meine, da wo ich hin will. Aber damit wir erstmal die Ventile öffnen, würde ich ganz gerne mal so ein paar allgemeine Fragen an euch richten, wie ihr denn euren Atheismus erstmal selber versteht, praktisch, dass jeder nochmal irgendwie was zu sich selber sagen kann. Also kurze Runde mit freier Ventilöffnung und dann lege ich euch ein paar konkrete Fragen vor.
Als dieses neue Atheismus aufgekommen ist in den 2000er, da war das ein Kampfbegriff der Theologen gegen die Atheisten, die nicht im Theologiestudium vorgekommen sind, wie Nietzsche, Hegel und Marx und so weiter. Die neuen Atheisten, das waren die Atheisten, von denen man nichts im Theologiestudium gehört hat. Und die neuen Atheisten haben dann zurückgeschossen, haben auch einen neuen Begriff gehabt für die Religiösen. Die haben die dann freundlicherweise Religioten genannt. Und ich war ja schon Atheist, bevor es die neuen Atheisten gab. Und dieser Begriff überhaupt gehabt. Bin ich ein alter Atheist jetzt? Dadurch, dass ich quasi vor den neuen Atheisten schon alter Atheist war, es macht überhaupt keinen Sinn, dass man jetzt sagt, okay, das sind die neuen Atheisten. Und in dieser Bewegung der neuen Atheisten, wo man jetzt quasi diese modernen Nichtgläubigen angesehen hat, die zum ersten Mal, und das war vielleicht das Neue, in den Medien sichtbar wurden, was wir eigentlich nicht hatten in den USA und immer noch nicht haben in Deutschland. Das, was sich da jetzt wieder gespiegelt hat, ist, dass man die jetzt da in eine Ecke stellen könnten, dass die machen jetzt, das sind die neuen Atheisten als Verniedlichungsform.
Ich würde sagen, man kann natürlich Atheist sein und dann die Klappe halten, nicht auffallen. Aber hier kommen zwei Dinge dazu. Das eine ist, man ist ja der Atheismus gerade in einer christlichen Gesellschaft und wir stammen ja quasi noch einer Zeit, als die Mehrheit der Gesellschaft noch christlich war oder sich gegeben hat. Und dann kommt man ja zum Atheismus. Und wie kommt man dahin? Man denkt vernünftig. Und das schlägt sich hier meines Erachtens in Naturalismus und Scientismus dar. In einer religiös geprägten Gesellschaft ist Atheismus die Folge von vernünftigen Denken. Und ich würde jetzt gar nicht sagen Wissenschaft, sondern einfach nur vernünftigen Denken. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass man dann feststellt, die Welt oder die Gesellschaft ist aber nicht so, wie sie sein sollte. Wenn man jetzt meint, man hat recht und es gibt gar keinen Gott, dann merkt man, die Gesellschaft ist nicht so, wie sie sein sollte. Und mein Ziel wäre eigentlich, dass wir uns überflüssig machen. Ne, dass die Leute so Apatheisten sind, die gar nicht mehr über den ganzen Scheiß nachdenken. Weil das ist irre. Genauso wenig, wie man überlegt, ob Wotan jetzt existiert oder was der vielleicht von einem wollen könnte oder so. Ne? Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Und dann ist man eben nicht nur Atheist, sondern weiß, wo man hin will und man weiß, wie man da hinkommt, indem man nämlich mehr von diesem vernünftigen Denken in die Welt bringt und unvernünftiges Denken versucht zu decken oder zu entlarven.
Meine Frage ist daran anschließend, haben dann Atheisten, also diese modernen Atheisten, sage ich mal, die jetzt heute Podcasts machen und die öffentlich auftreten, haben die nicht tatsächlich auch wirklich eine Agenda? Geht es wirklich nur darum, den Leuten zu sagen, es gibt keine Götter? Oder ist es nur ein Teil unserer Botschaft? Bei mir ist es so, ich habe eine Agenda. Der Matthias hat sich gerade schon verraten. Er meinte, es geht auch darum, das richtige Denken oder den rechten Gebrauch der Vernunft oder überhaupt mal den Gebrauch der Vernunft zu üben oder das anzumahnen, dass das wichtig ist, dass man es tun sollte und so. Ne? Aber ich, für mich persönlich steckt da der Wunsch dahinter, eine bessere Welt zu gestalten, die humaner ist und die logischer ist, mit mehr Teilhabe und so weiter. Also das verbinde ich schon daran. Also im Grunde, kurz gesagt, es ist keine, von mir aus keine Besserwisserei, ob es jetzt hinter den Bergen bei den sieben Zwergen oder jenseits des Urknalls da irgendwie eine Energiewolke gibt namens Gott, sondern ich will schon was erreichen, konkret in der Welt. Ist es bei euch nicht auch so, dass ihr sagt, ja, es gibt da schon eine Agenda, Matthias?
Ich hatte doch vorhin gesagt, man muss quasi den Glaubenssprung wagen und auch mal seine Meinung ändern. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man, das ist eine klasse Sache, ne? Weil du stehst immer solider, weil deine Position, sagen wir hier Weltanschauung, immer unangreifbarer wird. Denn wenn die angreifbar wäre, würdest du da ja korrigieren. Das Wichtige ist, dass man dadurch lernt, dass es ist besser für das Leben, man kommt mit der Realität besser klar, wenn man sie akzeptiert, wie sie ist. Man kann das sehr gut mit einer Landkarte vergleichen.
Dass wir als Humanisten und Atheisten die Gesellschaft verbessern wollen, das kann man als gegeben sehen. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Wie können wir dazu führen, dass die Gesellschaft besser wird? Und ich denke mal, das erste Problem, das wir haben, liegt natürlich darin, dass Atheismus und oder neuer Atheismus immer noch als Schimpfwörter verwendet werden und als abwertender Begriff verstanden werden. Und wir dadurch in einer für viele Menschen in der schwächeren Position sind. Ja, ihr nennt euch ja selbst Atheisten. Ihr seid ja ungläubige, unmoralische Massenmörder im Stile von Pol Pot und Stalin, müssen wir uns immer anhören. Und dem ist ja nicht so. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist, wir geben uns einen neuen Namen. Wir werden Brights. Zum Beispiel, wie Richard Dawkins es vorgeschlagen hat. Ich sehe einen anderen Weg, und zwar den Weg, der auch Jörn gegangen ist. Er hat dieses Schimpfwort, mit dem diese neuen Atheisten überzogen werden, sozusagen gesagt, okay, das ist unser Begriff. Schwule war auch mal ein Schimpfwort. Die Schwulen haben das Schimpfwort angeeignet und dadurch es entwertet. Sie haben quasi diese Waffe dem anderen aus der Hand geschlagen. Und gut, ich kann damit leben, als neuer Atheist bezeichnet zu werden, weil Atheist eben dann kein Schimpfwort mehr ist, wenn wir uns selbst als solche bezeichnen. Und ich denke mal, unser Hauptgegner sind nicht mehr die religiösen Menschen. Unser Hauptgegner sind die anderen Atheisten, die sich für ihre Religion schämen. Und die hindern uns daran, Säkularismus in der Gesellschaft umzusetzen. Das sind unsere Gegner. Unsere Gegner sind nicht mehr die Kirchen. Und das muss man verstehen. Und da muss man in diese Kerbe muss man reinhauen.
Also das ist praktisch ein Strategiehinweis. Ne? Wie werden wir erfolgreich? Aber wir müssen ja auch uns erstmal überlegen, was wollen wir überhaupt? Ne? Was setzen wir denn um, wenn wir an den Schalthebeln der Macht angelangt sind? Und ich finde auch, dass Atheismus negativ besetzt ist. Da, Christian, das will ich dir auch recht geben. Aber umso besser ist es dann, den Atheismus auch anzureichern. Ne? Und das finde ich das Gute am neuen Atheismus, dass er das tut. Und dass es dann jetzt nicht irgendwie so ein esoterisches Geschwurbel ist, dass man sich sagt, ja, also das hätte ich mir ja schenken können, ne? Sondern Humanismus, Säkularismus, Scientismus und so weiter, das sind Sachen, die ich wirklich sehr gut finde. Und das ist doch auch heute schon so, dass wenn jemand sagt, ja, ich glaube ja nicht an Götter, dann wird er sofort gefragt, ja, an was glaubst du denn dann? Ne? Und der meint ja jetzt nicht an welches andere Übersinnliche, sondern was sind deine Werte? Und dann sagen wir, ja, der Humanismus. Und deswegen wird Atheismus und Humanismus oft als partnerschaftlich angesehen, wird in einem Atemzug erklärt. Und hier wird einfach jetzt nur noch der Scientismus und der Naturalismus hinzugefügt. Ich finde das eine super Sache. Und das kann ich mit stolz geschwellter Brust als die beste Weltanschauung von allen verteidigen. Ich finde das richtig klasse. Endlich mal so kurz auf den Punkt gebracht, diese guten Wörter. Und das unterschreibe ich sofort, mit glühendem Herzen. Und das bringt mich zur nächsten Frage, und zwar dieser Atheismus, das klingt ja irgendwie so ein bisschen neutral. Ja, und jetzt sag ich ja, nein, der neue Atheismus ist aber tatsächlich ein Weltbild. Wenn es aber ein Weltbild ist, dann können die anderen sagen, Edge, reingefallen, weil das Christentum oder jede andere Religion ist ja ebenfalls ein Weltbild. Warum soll jetzt euers gerade besser sein? Also warum soll der Atheismus oder der neue Atheismus, wenn er eine Weltanschauung ist, Vorrang haben gegenüber anderen Weltbildern? Das ist meine Frage.
Warum sind wir den anderen überlegen? Was sind unsere Tricks? Und wir haben eigentlich nur zwei. Das ist Naturalismus und Humanismus. Aus dem Naturalismus folgt, wenn man den anwendet mit Vernunft, folgt der Atheismus, weil wir in der Natur keine Götter nachweisen können. Bis jetzt. Wenn wir welche finden, sind wir sofort keine Atheisten mehr. Das ist einfach nur abhängig von dem, was wir vorfinden und nachweisen können. Und die beste Art, wie man Naturalismus vernünftig anwenden kann, zeigt die Wissenschaft, weil dort die sozusagen der mit dem besten Erkenntnisfortschritt gewinnt gegenüber den anderen. Das heißt, Naturalismus, Vernunft, Atheismus, Wissenschaft ist eine Gedankenkette und kein, ja, einfach eine Schlussfolgerung, die sich automatisch ergibt. Zumindest solange wir keine Götter gefunden haben, dann bin ich sofort ein, was auch immer, ein Lokiist oder was für ein immer für einen Gott wir dann finden. Ein Trollist werden wir sehen. Humanismus dagegen, man kann Naturalist sein, ohne Humanist zu sein. Aber Naturalist und Humanismus ergibt sich eigentlich für uns neue Atheisten, um es mal das Wort zu übernehmen, uns überzuschütten, automatisch und aus dem Humanismus folgt mit dem Atheismus, der aus dem Naturalismus folgt, der Säkularismus. Wir wollen eine bessere Gesellschaft haben, weil wir eine menschliche Gesellschaft haben wollen und weil wir aus den physikalischen Gegebenheiten sehen, dass es eben keinen Grund gibt, Götter anzunehmen und daraus Regeln abzuleiten. Man muss irgendwann mal Axiome festlegen und das sind die Axiome, auf denen wir aufbauen und den Rest, der folgt dann daraus. Und um auf Matthias nochmal zu entgegnen, dass er nicht sieht, dass, wo sind denn die Atheisten? Nun, da nur 13, wir haben nur 13% religiöse Menschen. Das ganze Kabinett ist voller Atheisten, das wir haben von der CDU. Die ganzen Kirchen sind voller Priester, die Atheisten sind. Das sind aber alles nur heimliche, versteckte Atheisten, die ihr ganzes Leben dann quasi in der Welt leben, aber dann so tun, als ob sie christlich wären. Also nicht noch nicht mal so tun, davon reden. Denn das Tun wird davon nicht bestimmt, weil 2-3%, die in den Gottesdienst gehen, die tun ja noch nicht mal so, als ob sie religiös sind. Sondern sie schämen sich dafür, dass sie Atheisten sind. Und das sind unsere Gegner. Vielleicht meinen wir auch dieselben Menschen. Du meinst, dass Menschen religiös sind, nur weil sie sagen, dass sie religiös sind. Ich werte die Menschen an dem, was sie tun. Und was sie quasi in ihrem Weltbild dann jeden Tag zur Schau stellen.
Für mich ist aber auch das Wichtige und vielleicht auch, was die Theologen dann besonders geärgert hat, dass kein falscher Respekt mehr gebracht wird. Also das ist ja auch eigentlich das, was wir im Podcast machen, dass Unsinn, der nachweislich und unentschuldbar Unsinn ist, so wie die Aussagen von Herrn Gysi, ne? Es gibt objektiv keine Möglichkeit, seine Position zu rechtfertigen. Dass wir das dann auch klar als Unsinn benennen und nicht so sagen, oh, Hochwürden, schön Sie zu sehen und ja, ja. Ne? Das ist das, was neu war am Atheisten. Also selbst wenn du Nietzsche liest, ne? Also das ist ja immer schon verdächtig, wenn Apologetenbücher immer da diese Nietzsche-Stelle von dem wirren Menschen oder dem tollen Menschen, also toll meint aber so, wie tollwütig, ne? So, der sagt, oh, Gott ist tot, wir haben ihn getötet und so weiter, ne? Wenn diese Stelle, wenn ich die nie aus atheistischer Sicht höre, sondern immer nur in Apologetenbüchern finde, ne, da kann man sich überlegen, dass die vielleicht immer noch zu geprägt waren vom Christentum, oder vielleicht mussten die, konnten die das damals auch nur auf diese Weise sagen, ich weiß es nicht. Aber das ist für mich ein Kernpunkt des neuen Atheismus und wie gesagt, das machen wir im Grunde auch, dass wir Bullshit als Bullshit bezeichnen und das finde ich ganz wichtig, weil ja, das ist ja wie bei des Kaisers neue Kleider.
Also, das war ja sehr fruchtbar. Ich werde das nochmal einsammeln und dann das nächste Kapitel aufmachen und da müssen wir uns dann, nachdem es ja ein bisschen so freie Diskussion war, dann strikt an das Thema halten. Das mache ich mit der Hinterlist, dass ich dann noch was übrig habe für die späteren Folgen. Ne? Was mich begeistert hat, war Matthias, ne? Kein falscher Respekt. Wenn der Bischof eingeladen ist bei Markus Lanz, ne, und Christian als Gegensprecher, was natürlich nie passieren wird, ne, weil der Bischof wird gar nicht kommen, wenn es da einen Gegensprecher gäbe. Ne, der Gegensprecher Lütz. Ne, ja, dass man da einfach, man muss ja nicht unhöflich sein und so, aber kein falscher Respekt, nur weil es der Bischof ist. Und das finde ich so widerlich, dass das nicht gemacht wird und dass der Bischof ständig da so gebauchpinselt wird, auch von den Medien. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei mir. Also die Frage war ja, hat man nicht doch irgendwie eine Agenda, und das gehört für mich dazu. Und dann hat der Christian nochmal gesagt, warum können wir mit Recht sagen oder zumindest gut begründen, wir warten dann auf Gegenargumente, warum unsere Weltanschauung tatsächlich überlegen ist. Und dann hast du eben gesagt, das ist eine Kette, Naturalismus, ne, führt dann zu allem Weiteren. Und ich habe mir aufgeschrieben, am Schluss basiert das Ganze auf der Realität. Ja, man kann sich nicht irgendwas zusammenschwurbeln, man muss mit dem arbeiten, was man in der Realität findet. Und auch die Begründungen und alle Schlussfolgerungen müssen in der Realität prüfbar sein. Und das finde ich ein richtig tolles Konzept. Und beim Humanismus sehe ich den Menschen nicht als Feind und Sünder, als jemand, der kaputt ist, sondern einfach als, ja, wir sitzen da jetzt alle auf diesem blauen Planeten und rasen irgendwie ins Nichts. Und da hocken wir jetzt irgendwie und vorher waren wir noch Affen und plötzlich sind wir da und was machen wir jetzt und so. Da habe ich genug darüber nachzudenken, dass es der Welt gut geht und dass wir Krankheiten besiegen und so weiter. Und für alles andere habe ich erstmal keine Zeit. So. Also das nehmen wir jetzt mit in das nächste Kapitel und das ist praktisch unser großes Kapitel. Und zwar Säkularismus. Also die Idee, wie wir unsere Welt, unsere Gesellschaft formen wollen. Säkularismus heißt ja Trennung von Kirche und Staat. Und meine Frage an euch ist, inwieweit ist das eine Maximalforderung, die nicht realistisch ist? Was ist ratsam? Was sollten wir fordern? Was ist in Reichweite? Was geht gar nicht? Wie seht ihr das? Also wenn ihr gefragt würdet, Trennung von Kirche und Staat, wie konsequent, was würdet ihr da sagen?
Ich sage immer, Religion zeichnet sich quasi per Definition dadurch aus, dass sie Unsinn betreibt. Ne? Denn wenn es sinnvoll wäre, würden das ja alle übernehmen, kennt ihr ja meine Argumentation, ne? Und dann könnte sich die Religion nicht mehr dadurch auszeichnen. So. Und das ist auch ein starkes Argument, meine ich, für Säkularismus. Denn sobald du die Religion in der Gesellschaft Macht gibst oder irgendwie einbezieht, kann ja nur Unsinn zusätzlich reinkommen. Ne? Es bleibt den Christen ja unbenommen, vernünftige Argumente vorzubringen für Umweltschutz oder im Hinblick auf Klimawandel oder Soziales, das können sie alles machen. Aber das spezifisch Religiöse, was sie einbringen können, kann per Definition nur Unsinn sein. Und das ist abzulehnen. Und ich meine, dass die Trennung absolut konsequent, also Trennung heißt Trennung und nicht hinkende Trennung oder gemeinsame Angelegenheiten. Die gemeinsamen Angelegenheiten, auf die die Kirchen sich gerne berufen, kommen ja daher, dass der Staat das als gemeinsame Angelegenheit anerkennt. Ne, Militärseelsorge oder Gefängnisseelsorge oder so. Und die Kirchen müssen einfach nur auf den Status eines normalen Vereins praktisch oder irgendwas, es da gibt im Zivilrecht, nicht diesen Körperschaftsstatus, sondern genau wie andere Organisationen. Das ist nicht unfair. Ich habe mir neulich überlegt, wie gut ein Konzept ist, zeigt sich ja auch daran, ob es von anderen Ländern übernommen wird. Ne? Und das Erste, was mir einfiel, war, ist, ich kenne kein Land, das sagt, wir wollen auch so ein Waffenrecht wie die USA. Ne? Es sagt aber auch keiner, wir wollen Kirchenprivilegien wie in Deutschland. Das wird nirgendwo gefordert und das zeigt, dass das irgendwie ein Ausreißer ist bei uns. Und Trennung heißt Trennung und ich meine, es wäre sogar angebracht, dass der Staat, genau wie bei Werbung, das Volk vor Unlogik und falschen Behauptungen warnt. So wie du auf eine Verpackung nicht draufschreiben kannst, das hilft dir gegen alles oder gegen Krebs, wenn es das gar nicht macht, sollten religiöse Organisationen nicht mit so unbewiesenen Dingen werben dürfen. Und der Staat müsste Kindern auch beibringen, Fehlargumente zu erkennen, Denkfehler. Und könnte das auch meines Erachtens zu Recht und sollte das auch machen bei religiösen Argumenten machen. Es ist, wenn die objektiv falsch sind, wenn das objektiv Denkfehler sind, dann können die Kirchen nicht sagen, ja, wir haben auch Religionsfreiheit und dann können wir jeden Scheiß behaupten, sondern dann muss im Sinne des Volkes, der Bevölkerung, muss der Staat die davor schützen.
Matthias, alles richtig. Ich will noch mal ein paar historische Züge oder menschheitsgeschichtliche Züge in die Debatte reinbringen und warum es so schwierig ist, sich einen säkularen Staat vorzustellen. Wenn wir mal die Menschheitsgeschichte zurückdenken, als wir noch nicht Landwirtschaft betrieben haben und einfach so als Nomaden und Sammler durch die Gegend gelaufen sind, kann man feststellen, dass erstmal das Leben organisiert war auf der dörflichen Ebene, kleine Menschengruppen, und es gab dann immer Schamanen und es gab dann Gottesvorstellungen, die sich eben halt in diesen Gruppen auch unterschieden haben. Und das war eine vereinigende Wirkung, die dadurch ausgegangen sind durch gemeinsame Rituale. Dann mit der Landwirtschaft hatte man dann endlich größere Städte und Ansiedlungen und da wurde dieses Konzept dann weiter übernommen. Und was wir da aus dieser Zeit wissen, es gab keine in der Geschichte atheistischen Gesellschaften. Es gab Gesellschaften mit einem Stadtgott, einem gemeinsamen Rituale, die eben einfach aus der sozusagen Menschheitsgeschichte heraus übergenommen sind. Und als sie dann noch größer wurden zu Imperien, das römische Imperium zum Beispiel, da gab es halt das Modell des römischen Staats als Beispiel, wo man gesagt hat, okay, jetzt haben so viele Städte, so viele Organisationseinheiten, wir tolerieren das einfach, was ihr macht. Wir versuchen vielleicht noch eine künstliche Klammer zu setzen, dass wir sagen, okay, ein paar Götter sollten alle verehren, aber ansonsten ist es egal, was ihr macht. Und das war ein toleranter Staat, der nicht atheistisch war und auch nicht säkular, aber der gesagt hat, okay, das geht einfach nicht mehr, dass wir jedem vorschreiben können oder dass wir von jedem dann einfordern können, dass er dann in der Gemeinschaft das Gleiche macht, weil die Leute zu weit auseinander gelebt haben und zu unterschiedlich waren. Und dann gab es nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Staaten diesen Cut, dass so sagt, okay, der Herrscher sagt, welche Religion gemacht wird. Und wer das nicht macht, ist im besten Fall wieder rausgeworfen. Im schlimmsten Fall muss er dran glauben, wie man so schön sagt. Und das waren diese Gottesstaaten, die quasi religiöse Einheit auch als Durchsetzung staatlicher Repression dann genutzt haben und gesagt haben, hier, das gehört zu diesem Staatsrat, du musst das dran glauben. Und dann funktioniert das auch mit allen Nachteilen, die als auch den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt gehindert haben. Und als Gegenreaktion darauf haben wir den säkularen Staat dann endlich erfunden. Sozusagen die Idee, dass man sagt, okay, wir wollen nach den großen Religionskriegen, 30-jährigen Krieg und allen anderen Religionskriegen, wollen wir, dass es möglich ist, dass Leute verschiedener Glaubensvorstellungen da zusammenleben können oder vielleicht auch ohne. Und das war eigentlich eine Gegenreaktion dadurch, dass diese Religion, die aus dem dörflichen Kontext kommt, einfach nicht mehr als Klammer taugt, wenn man mit Hunderten von Millionen Menschen zu tun hat, die alle unterschiedliche Voraussetzungen haben und die man dann einfach inhumanistisch unterdrücken würde. Und deswegen gibt es keine Alternative zum säkularen Staat. Es ist einfach alternativlos, es sei denn, wir riskieren wieder Bürgerkrieg zu haben und Mord und Totschlag. Man muss es einfach so krass sagen. Eine religiöse Gruppe gegeneinander zu bevorzugen, wird dazu führen, dass die andere diskriminiert wird. Und das wollen wir nicht. Denn das widerspricht dem Humanismus. Und das liegt aber nur daran, dass wir so große Staaten bekommen haben und auch so diverse und vielfältige Staaten. Dass es dann einzelnen Leuten gegen die Hutschnur geht, liegt natürlich daran, dass sie vielleicht nur ihre kleine Gemeinschaft sehen und immer noch das Dorf und die Gruppe im Kopf haben und nicht mehr einen modernen Staat, der dafür sorgen muss, dass es einen Ausgleich gibt zwischen den Menschen.
Aber wenn man jetzt sagt, okay, Religion ist keine Sache der Gesellschaft im großen Sinne, sondern privat für jeden Einzelnen, ne, ist nicht das trotzdem immer auch politisch irgendwie. Also man kann ja einen Politiker nicht hirnwaschen und von seinen religiösen Präferenzen irgendwie betreiben. Das heißt, selbst wenn der Staat sich komplett säkular versteht, wird dann trotzdem ein Herr Laschet von der CDU halt sagen, die Ehe für alle, nein, gibt's nicht, weil so und so, ne? Und dann hast du halt ein Parlament, wo halt dann die Leute so und so abstimmen. Also irgendwie kriegt man es doch gar nicht raus. Es geht doch gar nicht.
Sie sagen ja, sie würden es aus religiösen Gefühlen oder Überzeugungen machen, aber tatsächlich ist es ja eher weniger der Fall, weil die nur meinen, das wären religiöse Gefühle. Das sind letztendlich ihre politischen Überzeugungen, die sie da zum Ausdruck bringen, ihre privaten. Denn in der Politik sehen wir zu einem Großteil Atheisten. Wir sehen Leute, die nicht zum Priester gehen, sondern zum Arzt, wenn sie krank sind. Wir sehen Leute, die größtenteils nicht den Gottesdienst machen und nicht die ihnen vorgeschriebenen Riten durchführen. Sie sagen, sie sind religiös, aber sie sind es nicht, zum Großteil. Und die wenigen, die wirklich dann religiös verstrahlt sind, die merkt man dann auch sofort beim bibeltreuen Christen oder wie sie alle heißen. Und damit ist das Problem wieder das alte, was ich schon immer sage, ceterum censia, censio, ne? Carthagem esse delendam, diese bösen Admiral II Atheisten, die an das Glauben glauben, das sind unsere Hauptgegner, nicht die religiösen Extremisten, weil die stehen schon in der Ecke und keiner glaubt, was die sagen. Und es gehört einfach endlich dazu, dass man Leute anspricht, du glaubst doch den Scheiß auch nicht. Glaubst du wirklich, dass Jesus in den Himmel geflogen ist? Nein. Warum müssen wir dann die Regeln von dem befolgen, wenn die noch nicht mal als buddhistischer Heilspruch Sinn machen? Und das wird einfach, die werden nicht konfrontiert, die werden nicht bloßgestellt, weil wir gucken uns alle an, bis auf wir Ketzer sind die Guten natürlich, gucken alle an und sagen, der Kaiser hat keine Kleider an. Wir sind in einer völlig kranken Irrensituation hier in Deutschland, alles Atheisten, aber keiner will es zugeben.
Säkularismus ist ja eigentlich Konsequenz aus der Vorstellung, dass alle gleich sind. Und wenn sich eine Religion jetzt qualitativ von der Glaubhaftigkeit oder von der Beweisbarkeit nicht von den anderen unterscheidet, dann kann der Staat halt aus dieser Sicht, genauso wie er nicht sagen kann, jetzt Leute, die, weiß nicht, 1,80 sind, sind besser als Leute, die 1,70 sind oder so. Ja, das ist ja kein vernünftiges Kriterium. So, dann ergibt sich daraus eben die Gleichbehandlung. Dann sind die eine Gruppe wie Brieftaubenzüchter oder was sonst noch gibt. Wir sind in einer undankbaren Position. Wir müssen eigentlich was begründen, was eigentlich gar nicht begründungsbedürftig sein müsste. Ne? Es müsste ja, so genauso wie jetzt einer, wenn er sich zum König ausrufen will, der jetzt begründen müsste, warum sollten wir jetzt alle auf den hören, so müssten ja Leute, die die Privilegien jetzt haben, im Grunde begründen, ja, weshalb sollte man jetzt eine Religionsgesellschaft privilegieren?
Mich stört eigentlich weniger, wenn jetzt irgendwie der Papst den Kreuzweg abschreitet, da in Rom im Kolosseum, und wenn das irgendwie übertragen wird, da an Ostern und so. Ne? Das ist ein Event, genauso wie es also auch Fußball gibt. Das eine interessiert die anderen interessiert was anderes. Das finde ich legitim. Aber zum Beispiel das Wort zum Sonntag, was eine reine Werbeveranstaltung ist, was das Ziel hat, nicht der Berichterstattung und der Teilhabe, sondern der Indoktrination. Dass also die Leute in diese Denke hineingetrickst werden und nicht, dass sie im Grunde beobachten, ne, dass eine Beobachtungskamera aufgestellt wird, was passiert da in Rom und so. Ne. Das finde ich unfassbar, dass sowas möglich ist in Deutschland heute noch im Jahr 2026. Das ist keine Berichterstattung, sondern das ist einfach Kirchenfunk. Und da würde ich sagen, Säkularismus würde bedeuten, dass sowas abgeschafft wird. Und es kann auch nicht sein, dass jetzt islamische Gruppen dann auch ihre Sendung kriegen und so, sondern das hat da einfach nichts damit zu tun. Und falls man sich darauf nicht einigen kann, dann finde ich, muss aber auch der Atheismus eine dieser Gruppen sein, die da auch dann ihre Sendung bekommen. Es kann nicht sein, dass es heißt, ja, alle Religionen kommen zu Wort, nur der Atheismus irgendwie nicht. Und in dem Sinne finde ich das dann auch nützlich, den neuen Atheismus auch als eine Weltanschauung zu betrachten, weil dann kann man da sie auch an diesen Tisch setzen. Nächster Punkt war, Christian, du hast diese Historie mal uns nochmal vor Augen geführt und dass der Staat ja auch Religiosität verlangt hat. Später hat er Religiosität nicht mehr verlangt, aber er hat sich dann mit denen verpartnert, die das früher gemacht haben. Also ich will jetzt zwar nicht sagen, dass die Kirchen in der Position wären, Religiosität zu verlangen, aber weitreichende Privilegien und so weiter, das ist ja schon auch eine ähnliche Kategorie. Und das bringt mich zum kirchlichen Arbeitsrecht. Das finde ich ein Unding, dass sowas funktioniert. Man sagt zwar, okay, Tendenzbetriebe, da gab es vielleicht ein paar Regelungen, dass meinetwegen jetzt nicht jemand darauf bestehen kann, dass er einen Job kriegt bei der CDU, wenn er tatsächlich aber bei den Linken eingeschrieben ist und so weiter. Und das kennt ihr alles. Da mag es ein paar wenige Ausnahmeregelungen geben, aber das geht ja viel zu weit, wenn man sagt, kirchliches Arbeitsrecht, das ist ja ein riesiger Begriff, das musste auf jeden Fall weg. Und letzter Punkt, dass sogar Sachen missachtet werden können, die im Grundgesetz stehen, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das finde ich ungeheuerlich. Also das müssten doch eigentlich alle Leute mittragen, dass das nicht geht, dass das auch von der Religionsfreiheit nicht gedeckt ist.
Weil du sagtest, das Wort zum Sonntag, da sollte man Atheismus als Weltanschauung jetzt da gleiche Rechte fordern. Leider, leider wissen unsere Gegner, dass Atheismus keine Weltanschauung ist. Und da gibt es irgendein Urteil, dass Atheismus eben keine Weltanschauung ist und deshalb genau diese Sachen nicht oder ist es keine Diskriminierung, wenn Atheisten da irgendwo nicht vorkommen, weil das nämlich, wenn du einfach nur glaubst, es gibt keinen Gott, ist das keine Weltanschauung. Und sag mal, es ist schon irgendwie in sich logisch, ne? Das ist jetzt kein offensichtlicher Unsinn.
Ja, und deswegen sagen wir, es ist der neue Atheismus und es ist eine Weltanschauung und dann sitzen wir wieder am Tisch. Edge zurück.
Ja, gut, wenn du das etablieren kannst, dann, ja, also ich würde mich ja freuen. Ich meine auch, dass man, wenn wir sagen, ja, unsere Weltanschauung ist halt Vernunft und Naturalismus, dann wärst du vielleicht wieder im Gespräch, ne? Also letztlich ist es jetzt eine Frage des politischen Willens. Wenn das gewollt wäre, dann würden die sich ja nicht an so Wortglauberei betreiben.
Ja, also dann nehme ich Säkularismus, Naturalismus, Scientismus, Humanismus und Gewalt. Und dann habe ich ja auch, dann bin ich ja auch im Grunde relativ ähnlich. Ne? Dann müssten wir mich doch jetzt endlich mal akzeptieren. Christian.
Ja, auf der einen Seite sagst du, okay, bestimmte Privilegien müssen abgeschafft werden, aber andere Privilegien willst du teilen. wie zum Beispiel Rundfunkstaatsvertrag, wo den Kirchen tatsächlich bestimmte Senderechte eingeräumt werden oder wo du sagst, okay, bestimmte kirchlichen Privilegien im Arbeitsrecht kann man ihnen zugestehen oder nicht. Denn es ist ja nicht zum ersten Mal, dass dieser Versuch gemacht wird. Der HVD zum Beispiel hat versucht, eben Humanismus als sozusagen Religion zu etablieren und anzuerkennen zu lassen, dass sozusagen dein Punkt ist damit gescheitert. Genauso wie die Pastafari, die versuchen da eine Quatschreligion quasi zu etablieren, um dann die Sinnhaftigkeit von Religion an sich zu hinterfragen. Auch die sind gescheitert. Und man kann das dann auch verwenden, um andere quasi draußen vorzulassen oder, das klingt auch mit unterschiedlichen Erfolg wie Islam oder die Zeugen Jehovas, die sind mittlerweile ja immer mehr Kirchenprivilegien zugestehen. Meine Methode wäre eher, anstatt sozusagen uns auf das Niveau hochzubringen, dass man die einfach runterzieht auf das Niveau eines eingetragenen Vereins. Die Kirchenprivilegien oder Säkularismus heißt Verweltlichung. Das heißt, wir verweltlichen die Kirche selbst und die kann sich eintragen als Händekneterverein. Je nachdem, mir wurde im Religionsunterricht beigebracht, dass wie man die Hände knetet, wird man katholisch oder protestantisch. Da können sie ihren Vorsitzenden wählen, Kassenwart und so weiter. Aber sie unterliegen genauso wie jeder Kaninchenzüchterverein, damit auch der deutschen Gesetzgebung. Und wenn sie internationale Verbindungen haben, wie ein Briefmarkenverein, der dann auch mit anderen internationalen Briefmarkenvereinen dann Briefmarken austauscht, was ja super interessant ist sicherlich, können sie gerne auch ausländische Partner haben, aber für sie gilt dasselbe Recht wie für alle Vereine. Und das ist für mich wahrer Säkularismus. Wir verweltlichen die Kirchen. Kirchen werden ganz normale Vereine, müssen sich an alle Gesetze halten, an die sich auch die, Anführungsstrichen, Normalsterblichen halten müssen. Und nicht nur die Halbgötter in Talar, die dann uns erklären können, was ihr Gott neulich zugeflüstert hat. Da sind wir natürlich sehr, sehr weit weg, aber das wäre für mich die Zielvorstellung. Ich will keine neue Religion schaffen, wo Atheismus draufsteht. Ich will die einfach runterziehen auf dieselbe Ebene, wo alle anderen jetzt schon sind.
Das Ziel muss sicher ein säkulärer Staat sein, ohne Privilegien für irgendwelche Weltanschauungen. Aber wir sind ja auf dem Weg dahin. Und die Privilegien, das sind doch keine symbolischen Sachen, sondern das sind, wenn man, sagen wir, einmal im Monat ein Zeitfenster hätte für, also wie so ein atheistisches Wort im Sonntag, vermisse ich, dass es das gibt. Na gut, mache ja immer einen Podcast, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sich darzustellen. Und du müsstest ja nur ein bisschen schlauer sein als die Faseler von den Kirchen. Ne, da ist ja keine große Hürde, um sich da gegenüber den Kirchen auch positiv darzustellen. Und da denke ich, auf dem Weg dahin ist es legitim, versuchen, an diesen Privilegien teilzuhaben, auch weil ja dadurch erst Druck entsteht. Wenn die Kirchen meinen, ja, ich muss die Privilegien mit niemandem teilen, dann haben die ja viel weniger Hemmungen darauf zu beharren, als wenn sie sehen, wenn die dann auch kriegen, dann wäre es ja doof. Also ich sehe das nicht als Widerspruch, obwohl mein Ziel natürlich ist, dass die Privilegien abgeschafft werden. Aber da sind wir eben nicht und irgendwie müssen wir da hinkommen.
Diese Welt, die wir da skizzieren, diese säkulare Welt, in der kann man ja weiter religiös sein. Ne? Wir haben jetzt immer gesagt, das muss weg und das und das und das und so, aber weiterhin können die Leute in den Kirchen beten, sie können auf der Straße beten, sie können bei sich zu Hause beten, sie können Feste machen, sie können Veranstaltungen einladen, sie können Bücher schreiben, alles, ne? Papst einladen und so. Da will ich nur noch mal sagen, dass wir ja die Religionsfreiheit respektieren, auch die Ausübung jetzt nicht respektieren, aber dass jemand das Recht hat schon. Und das klingt jetzt total grimmig, aber eigentlich sind das wahre Selbstverständlichkeiten, die wir da ausgebreitet haben. Und das wäre eigentlich so ein bisschen auch mein Schlusswort für diese Folge zum Thema Säkularismus. Und bei der nächsten Folge wird es dann also um die weiteren Attribute gehen. Und was mir beim Atheismus, beim neuen Atheismus besonders gefällt, ist auch so ein bisschen die geistige Disziplin und aber auch so dieser gesellschaftliche Vertrag, den wir gerne schließen wollen, dass man seine Position gut begründen und bestenfalls beweisen sollte. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Der Glaube ist nichts anderes als Lizenz, ohne Beweise zu glauben, was man möchte. Es ist die Lizenz, sich selbst und andere zu täuschen.
Sam Harris, geboren 1967, ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler, Philosoph, uns vor allem bekannt als Autor, Podcast-Moderator, als Streiter in YouTube-Debatten, als Partner von Richard Dawkins, als einer der vier atheistischen apokalyptischen Reiter. Und das war die 164. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Dann die Artikel von awq.de, sehr empfehlenswert. Dann der Podcast von Mann glaubt es nicht oder kurz MGEN, ebenfalls sehr empfehlenswert. Dann Radio Artikan, der kritische Podcast aus Österreich. Guck mal, die Österreicher preschen nach vorne. Und den YouTube-Kanal von Atheismus TV und neuerdings Neuer Atheismus TV. Und diese Adressen und Buchempfehlungen und weiteren Krimskrams für den Atheismus findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Matthias und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, auch jenen, die uns live unterstützt haben. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.